ARD.
Wenn mir jemand eine spannende Geschichte erzählt, dann läuft die in meinem Kopf ganz automatisch wie ein Film ab. Und genau so geht's mir jetzt gerade auch, als wir mit Mallorca-Reporter Ingo Wohlfeil über den Ballermann laufen.
Hier war wirklich echt nicht viel. Die Menschen, die hier diese Hotels übernommen haben, die ersten gebaut haben, waren tatsächlich mallorquinische Pioniere.
Jetzt gerade ist dieser Film ein Western.
Und was sie hier vorfanden, waren eigentlich Dünen, Esel. Ab und zu kam ein Omnibus vorbei, der an die Playa de Palma führt. Und sonst war hier eigentlich tatsächlich nichts.
Aus Läden wie dem Deutschen Eck oder der Rutschbahn werden hier auf der Straße in meinem Kopf Saloons. Aus spanischen Kellnern und Kellnerinnen werden Cowboys und Banditen. Und die Zapfanlagen, die sind Goldminen.
Also 1972 wurde hier tatsächlich der Grundstein gelegt für das kollektive Saufen der Deutschen. Das waren Exzesse hier im September, damit kam der Mallorquiner nicht so klar.
Ich kann sie fast schon in der Sonne glänzen sehen, diese Patina von Gesetzlosigkeit und Pioniergeist. Zum Beispiel, als Ingo von einer Legende erzählt. Es geht darum, dass die Diskotheken zu laut Musik abspielen.
Irgendwann stellen die Behörden fest, das Grundrauschen an der Playa de Palma sind 60 Dezibel. Was aus den Diskotheken und Bars dringt, darf nicht lauter sein als das Grundrauschen.
Und darum hängt ein Mallorquiner Gastronom CD-Player mit Grillenzirpen in die Bäume um seinen Club herum.
Sonst waren Pinienwald, da waren halt Grillen. Aber seine Grillen waren halt lauter. Die waren 65 Dezibel. Aber da lief halt eine CD auf Dauerschleife mit Grillenzirpen. Und dann sind sie zu den Behörden gegangen und haben gesagt, hier Freunde, das Grundrauschen ist gar nicht 60 Dezibel, sondern 65 Dezibel. Und dann haben die nachgemessen und gesagt, ja, und haben diese Entscheidung tatsächlich korrigiert.
In meinem Western-Film, da gibt's ja quasi zwei Banden, von denen ich euch in den letzten Folgen erzählt habe. Da ist als erstes die Rio Palace Gang von Tolo Kursak. Gemeinsam mit seinem ehemaligen Nachtclub-Manager Raja Dalimonte betreibt Tolo damals das Rio Palace, die größte Diskothek Mallorcas. Und auf der anderen Seite des imaginären Western Canyons, da arbeitet die Oberbayern-Bande von Miguel Pascual an ihrem Einfluss auf den Ballermann. Gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Beatrice Ciccardini veranstaltet Miguel Misswahlen und lässt Schlagerstars wie Jürgen Drews auftreten. In der letzten Folge von Based on a True Story, da waren wir selbst als Touristen in diesem Westerndorf unterwegs. Allerdings auf der hellen Seite des Scheinwerferlichts. Auf der Seite, die wir auch sehen sollen. Hinter der Kulisse aber, da wo es dunkel ist, da kann der wilde Westen-Ballermann ganz anders sein. Neben einem guten Partyprogramm gibt's nämlich noch einen anderen Grund, warum besonders Miguel Pascual und Tolo Kursak die größten Player am Ballermann sind. Oder wie Beatrice, die Ex-Frau von Clubchef Miguel, es beschreibt.
Manchmal hat er irgendwas aufgemacht, ein neuer, und dann am ersten Abend Polizei, Drogen zum Kontrolle. Am zweiten Abend irgendeine Rauchbombe, am dritten Abend. Hat einfach immer alle irgendwie fertig gemacht und dann war er halt der König.
In der heutigen Folge geht es um vernichtete Existenzen, einen Dreifachmord, zwei Biertempel und das Ende vom Krieg um den Ballermann. Das alles und noch viel mehr. Jetzt in Die Könige der Nacht und die zwei Türme.
Because we are always in the sun.
Der König von Mallorca.
Jeden Abend Robbe voll.
Jeder wollte mehr vom Kuchen und mehr vom Kuchen.
Die erste große Diskothek auf Mallorca, wenn nicht gar nicht war.
Mallorca.
Many different.
Am ersten Abend Drogenkontrolle, am zweiten Abend irgendeine Rauchbombe.
Auf Mallorca, da gibt's viele Legenden. Ganz besonders, wenn es um Streitigkeiten am und um den Ballermann herum geht. Wo die Goldminen sind, da will halt keiner auch nur einen Zentimeter nachgeben. Und ich würde euch jetzt echt gerne mitnehmen an den Anfang, an dem der erste Stein geworfen oder der erste Schuss abgegeben wurde. An dem Moment, in dem der allererste Dominostein fällt. Aber das wird nix. Richtig im Detail lässt sich das alles heute nicht mehr rekonstruieren. Zu viele Gastronomen, zu viele seltsame Diskothekennamen, einfach zu viele Jahrzehnte Ballermann. Und weil ich hier auch niemandem was Falsches unterstellen möchte, präsentiere ich jetzt voller Stolz meine persönliche und vollständig anonymisierte Top 3 der Legenden von Alle gegen Alle am Ballermann. Live von Mallorca mit Ingo Wohlfeil.
Mallorca ist wie Sizilien, nur ohne Blut. Hier passiert das nicht mit den Fäusten. Ja, das findet anders statt.
Platz Nummer 3, die Strichliste. Ein mallorquinischer Gastronom, nennen wir ihn hier einfach mal Bartoldo, betreibt eine Diskothek. Aber er ist nicht zufrieden. Er macht zu wenig Umsatz, findet er. Und die Schuld daran, die gibt er der Diskothek gegenüber. Also beschließt Clubbetreiber Bartoldo, dass es so nicht weitergehen kann. Nicht mit ihm.
Und er hatte einen Angestellten, der tatsächlich eigentlich von morgens bis abends oder von Öffnung bis Schließung der Diskothek die Diskothek beobachtet hat. Und für jeden Gast, der reinging, gab es einen Strich. Oder ja, wurde Strichliste geführt.
849, 850, 851. Alles klar, jetzt reicht's.
Und wenn die Kapazität überschritten wurde in diesem Laden, ne, meinetwegen Kapazität 850, auf einmal waren 860 Leute da drin, wurde die Polizei gerufen.
Sieg nach Anzeigen für Bartoldo. Platz Nummer 2. Die verschwundene Lizenz. Ab den 90ern gibt es am Ballermann einen regelrechten Goldrausch, der jahrzehntelang anhält. Und der Kern dieses Goldrauschs ist Alkohol. Irgendwas mit Bier am Ballermann aufmachen. Einfacher Geld verdienen geht eigentlich nicht, oder?
Und also nehmen wir mal an, du kommst hier mit einer Erbschaft von 120.000 her und denkst dir, gut, ich beginne ein neues Leben und möchte eine Kneipe aufmachen. Dann findest du die Kneipe und dann musst du erstmal Traspasso bezahlen, wenn du die haben willst.
Traspasso, das bedeutet, du musst einen wackeligen Tisch und 3 noch wackeligere Stühle für 50.000 Euro kaufen, um überhaupt einen Pacht- oder Mietvertrag vorgelegt zu bekommen. Um an den Start zu gehen, musst du also erstmal richtig blechen. Wenn du das Spiel um den Ballermann aber nicht verstehst, dann bringt dir das gar nichts. Immer wieder kommt die Polizei bewaffnet in deinen Laden, um dich und deine Gäste zu kontrollieren. Immer wieder finden sie kleine Unregelmäßigkeiten. Jede Woche ist immer wieder eine neue Lizenz nötig, um überhaupt zu öffnen. Und du weißt genau, alle anderen Wirte um dich herum, die warten nur darauf, dass du versagst. Dass sie dir deinen Laden billig wieder abkaufen können. Dass du mit eingezogenem Kopf wieder von der Insel verschwindest.
Es gibt Diskurs, die hatten 2 Tage auf. Es gibt Kneipen, in die viel Geld investiert wurden und die dann aber von Anfang an sabotiert wurden. Von wem auch immer. Ja, aber meistens von Menschen, die sich daran gestört haben, dass eventuell auch nur ein Gast von ihnen abgeworben werden könnte, um irgendwo anders zu feiern.
Meine persönliche Nummer 1 der Geschichten ist aber die stinkende Luft. Diese Geschichte, die beginnt mit einer Art kleinem Märchen.
Hier war eine Diskothek, Joy Palace. Hier ist Luna zum Beispiel groß geworden. Luna hat ursprünglich als Tänzerin und Flyerverteilerin hier angefangen, sich in den DJ verliebt. Und irgendwann stand Luna hier auf der Bühne oder auf dem Tresen und sang Bailando. Und hier begann tatsächlich ihre Weltkarriere in den 90er Jahren. Und dieser Laden war Kult.
Bis direkt gegenüber ein anderer Club die Pforten öffnet. Ein wirklich richtig, richtig großer Club, in dem viele Leute viel Alkohol trinken und richtig viel schwitzen.
Weißt du, was er dann gemacht hat? Dann hat er die Abluft des Ladens genau hierhin gebaut. Das sieht direkt auf den Eingang vom Joy Palace strahlt. Ja. Das heißt, also der ganze Schweißgestank, da kam alles raus und zwar volle Granate hier auf diese Tür. Das hat die Disco nicht überlebt. Und ich weiß noch, wie ich hier mit Luna stand und die fast geweint hätte deswegen.
Aus dieser Top 3 hätte ich locker auch eine Top 10 machen können. Es ist fast schon egal, vor welchem Haus wir mit Ingo stehen bleiben. Mindestens eine, zumindest zwielichtige Geschichte fällt ihm sicher ein.
Ja, wie soll ich sagen? Du bist hier automatisch, wenn du hier arbeitest, mit der Halbwelt in Kontakt, ja? Morgen.
Es gibt Gerüchte über Polizisten, die schwarz als Türsteher oder Securities arbeiten. Es gibt Gerüchte über Drogenpartys und Prostituierte für Polizisten und andere Beamte. Und für mich, der ich das so aus der Ferne sehe und sehr viele Jahre später versuche zu verstehen, wirkt das alles wie ein ziemlich gefährliches Spiel. Und wer die Regeln nicht kennt, der hat's schwer in der Zeit des Goldrauschs am Ballermann. Zwei Parteien scheinen aus all diesen Duellen auf jeden Fall immer als Sieger hervorzugehen. Unsere Könige der Nacht, Tolo Kurzak und Miguel Pascual. Ein Neuer, der hat es aber doch geschafft. Und er ist sogar selbst zum König geworden. Für kurze Zeit.
Wegen Mordes geschlossen. Die Trauerbekundungen vor dem Bierkönig in der Schinkenstraße halten an. Manfred Meisel, eine der schillerndsten Figuren der deutschen Gastronomieszene, wurde von einem Todeskommando hingerichtet.
Ende gut, alles gut. Das ist ja eigentlich so das Ende von einer klassischen Geschichte, in der ein König vorkommt. Die Geschichte vom Bierkönig Manfred Meisel, die ist eine andere. Denn seine Geschichte ist die eines Königs, der in einer stürmischen Nacht in seinem eigenen Haus gestürzt wird.
Manfred Meisel, Gastronom aus Frankfurt, Apple-Voy-Ausschenker, kommt 1989 auf die Insel.
Mit einem Koffer voller Geld kommt er auf die Insel, erzählt die Legende. Eine 500.000 Mark in bar, angeblich. Mit dem Geld will sich Manfred Meisel eine Kneipe kaufen. Alkohol am Ballermann verkaufen. Wir hatten es ja schon. Was kann es bitte Einfacheres geben?
Ja, letztendlich hat er einen Mittelsmann gefunden und hier so einen kleinen Laden gekauft, der ungefähr die Anmutung einer Garage hatte. Der hieß Bierkönig, wurde von einem Deutschen geführt, der das Geschäft nach einem halben Jahr aufgegeben hat.
Eine Kneipe am Ballermann, die nach kürzester Zeit wieder zumacht. Sehr überraschend. Aber bei Meisel soll alles anders laufen. Meisel führt Freibier ein, schon vormittags. Meisel zeigt Fußballspiele der deutschen Nationalmannschaft. Aber das wahrscheinlich Wichtigste.
Und der Meisel hatte auch die Idee, auch irgendwas zu machen hier. Und er hat dann diesen Biergarten gemacht, weil das gab es ja nicht. Oben, Fläche, gab es nichts hier. Es war immer alles im Keller rein.
Im Gegensatz zum Rio Palace oder zum Oberbayern können die Touristen bei Meisel den Himmel sehen und müssen zum Feiern nicht in den Keller gehen.
Und aus dieser kleinen Garage wurde so eine Erfolgsgeschichte, dass er auch fortan anfing, den Laden immer weiter und weiter zu bauen. Und er macht es genauso wie die mallorquinischen Gastronomen. Er macht es zum Beispiel bis 4 Uhr nachts die Musik auf einer Heidenlautstärke an. Und die Leute gingen in die Schinkenstraße, um hier halt Freilicht zu feiern. Manfred hat aus diesem Laden Millionen an Schwarzgeld rausgezogen. In dem Haus, in Col del Rabassa, wo er gewohnt hat, oder auf der Finca, hat man Millionen hinter Wänden im Tresor gefunden und kein Mensch konnte sich erklären, wo kommt diese ganze Kohle eigentlich her. Er scherte sich einfach nicht um die Gesetze.
Ich habe mich mit Manfred fantastisch verstanden. Wir waren gute Freunde. Ich war bei ihm zu Hause. Also es war schon ziemlich hart, was da passiert ist.
In einer stürmischen Nacht im Dezember fallen in der Finca von Manfred Meisel 6 Schüsse. Sein 8-jähriger Sohn Patrick, eine Angestellte und Manfred Meisel selbst werden den nächsten Sonnenaufgang nicht mehr erleben.
Und dann passierte dieses Dilemma mit Manfred Meisel. im Bierkönig. Es war schrecklich. Es war schrecklich. Als Manfred Meißel umgebracht wurde, habt ihr die Titeldings, Schlagzeile gelesen in der Bildzeitung damals? Blutbad am Ballermann.
Die Medien befragen wirklich jeden, der auch nur im Ansatz etwas zu dem Fall wissen könnte. Ganz besonders natürlich Mallorca-Promis, die sich sowieso gerne vor die Kamera stellen.
Erst kürzlich will er um 1 Million Mark erpresst worden sein. Aber Hasso von Schützendorf hat keine Angst.
Ich habe Leibwächter, ne? Schon immer gehabt, ne? 3 Stück. Ne? Und jetzt habe ich noch einen 4. Ne? Und dann gute Hunde, ne? Und bin hier von Tigern, Löwen umgeben. Ne?
Und dann hieß es natürlich auch wieder diese Fake News und alles, ne? Oh, Konkurrenz. Und wir waren ja die Konkurrenz. Ne? Wir waren mitten im Verdachts, wie sagt man?
War verdächtigt.
Ja. Naja, wir selber wussten, wir waren es nicht. Wir hatten absolut nichts damit zu tun. Aber wenn es den trifft,
dann kann es jeden treffen. Raja besorgt sich darum sogar einen Waffenschein und eine Pistole. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Bis heute ist nicht bekannt, wer Manfred Meißel ermordet hat. Einen Hinweis darauf, dass es jemand aus der Mallorca-Gastronomie-Szene war, den gibt's aber weder damals noch heute. Und dennoch verändert es alles, dass Meißel aus dem Spiel genommen wird.
Und dann kam eben die Zeit, wo halt dann der Meißel umgebracht worden ist. Und dann wollte ja Corsair wollte den Bierkönig und mein Ex wollte den Bierkönig. Da hat er gesagt, hier kann nur einer leben, entweder du oder ich.
Manfred Meisels Bierkönig liegt mitten am Ballermann, hat jeden Abend etliche Besucher und regelrechte Fans, die nur wegen dieses Biergartens nach Mallorca fliegen. Aber sowohl Tolo Cusack als auch Miguel Pascual erkennen wahrscheinlich, da ist noch viel, viel mehr drin. Wer dieses Filetstück der Partymeile bekommt, der wird den Ballermann regieren. So ungefähr wirkt es zumindest auf mich. Und jetzt, ungefähr 28 Jahre nach den nächtlichen Schüssen, stehen Ali und ich vor dem Bierkönig. Und mit einer Garage oder einem Biergarten hat das hier jetzt überhaupt gar nichts mehr zu tun. Große Teile der Geschichte habe ich ja vor unserer Reise nach Mallorca schon gekannt und entsprechend viel auch über den Bierkönig gehört. Und natürlich habe ich mir dann vorgestellt, wie es wäre, dort zu sein.
Also es ist schon witzig, dass ich die Sachen ja nur aus den Erzählungen kenne und es ganz anders ist, als ich es mir trotzdem vorgestellt habe. Also ich wusste, dass es so ist, aber irgendwie, ja, hat weniger Charme.
Es hat weniger Charme, du hast Charme erwartet.
Ja, ein bisschen.
Der Bierkönig ist eine riesige, und ich meine wirklich riesige, überdachte Halle. Bis zum Anschlag ist die voll. Der Boden klebt und wirklich jeder, den ich sehe, hat ein Bier in der Hand.
Ich krieg ein bisschen Heimatgefühl, das ist ein bisschen wie Wiesen hier.
Ja.
Ähnlich groß, bayerische Farben, blau, weiß.
Das ist richtig.
Ja. Der Eingang, aber
und viele bunte Leuchten.
Mein Kollege Ali ist Feuer und Flamme. Und ich? Ich bin halt auch dabei.
Diese Hintergrundkulisse bedeutet, dass einer von uns sich gerade sehr freut.
Yes!
Und der andere. Ich bin nicht so zu haben für so grelle Reize und so viel Lärm. Aber
sonst, ich freue mich ganz.
Zeit für die Geschichte, wie aus Meißels Bierkönig-Biergarten dieser Bierkönig-Biertempel geworden ist.
Zeig's ihnen deine Brüste!
Dankeschön.
So, jetzt die Frage. Seid ihr bereit fürs Finale?
Wie ein Finale muss es sich auch damals angefühlt haben, als klar ist, wer den Bierkönig schlussendlich bekommt.
Die linke Seite, seid ihr bereit?
Erstmal sieht's für beide Seiten schlecht aus. Für Miguel Pascual und für Tolo Cusack.
Die wollten ja nicht meinem Ex das geben und auch nicht dem Corsair. Und dann hat halt mein Ex, so, der ist ziemlich so in solchen Sachen schlau, hat mit Bitburg damals, mit diesem Bier, wo wir gearbeitet haben, hat mit ihm ein Abkommen gemacht, dass halt Bitburg Bierkönig übernimmt. Und dann später hat Bitburg den Bierkönig meinem Ex gegeben.
Dass Miguel Pascual und Beatrice Ciccardini jetzt den Bierkönig übernehmen, das könnte die Entscheidung sein im Wettkampf um den Ballermann.
Die Pasquals haben den Bierkönig 2003 wiedereröffnet. Manfred Meißel ist ja 97 ermordet worden. Dann gab es eine Art Zwischenverwalter, das war der Getränkeexporteur hier auf der Insel. Und der hat dann den Laden irgendwann an die Pasquals verkauft.
Und beim Bierkönig, der war ja am Anfang viel kleiner. Das war ja nur, hat mit dem Bierkönig jetzt gar nichts zu tun, was der Meisel gemacht hat. Wir haben dann, mein Ex hat alles abgerissen, alles neu gemacht und zu groß.
Die Baustelle muss riesig gewesen sein.
Und angeblich sollen sie auch bei den Bauarbeiten Millionen an Schwarzgeld unter dem Fußboden des Bierkönigs gefunden haben. Aber da weiß man nichts Genaues.
Und vermutlich war Tolo Kurzak not amused darüber, dass er diese riesige Baustelle jeden Tag auf seinem Weg zur Arbeit im Rio Palace sehen musste. Gerade seine größte Konkurrenz, Beatrice Ciccardini und Miguel Pasqual, setzen ihm jetzt ein solches Statement nur ein paar Schritte weiter vor die Füße. Und dazu kommt, so richtig viel Platz gibt's inzwischen nicht mehr am Ballermann, um da nochmal einen draufzusetzen. Ein Grundstück haben Tolo Kurzak und Raja zwar im Auge. Allerdings gibt's da ein Problem.
Und hier stand eben das Hotel Los Angeles.
Nee, das war nicht das Problem.
1999 ging's Mallorca mal wieder nicht so richtig gut. Und dieses Hotel wurde verkauft. Und das war die Stunde von Tolo Kurzak, der dieses Hotel kaufte. Da war noch so ein kleiner Biergarten drin. Er riss das ab.
Jetzt kommt das Problem.
Und bekam eine Lizenz für eine Cafeteria und einen Parkplatz.
Dass ein Parkplatz und eine Cafeteria viel weniger Geld einbringen als ein Biertempel, das ist kein so ganz großes Geheimnis. Dass Tolo Kurzak und Raja das Spiel aber schon seit Jahrzehnten auf höchstem Niveau spielen, auch nicht.
Und was machte er damit? Er umzäunte diesen Parkplatz und stellte da rollende Bars rein und Künstler. Peter Wackel hatte da zum Beispiel seinen ersten Auftritt.
Rollende Bars und Peter Wackel sind nicht Teil der Genehmigung für eine Cafeteria und einen Parkplatz. Und das spricht sich rum. Bis zur Steuerbehörde in Madrid.
Sie haben nämlich gehört, hier gibt es gar keinen Parkplatz mit Cafeteria, sondern hier gibt es einen Tages- und Nachtclub.
Die Goldmine scheint vor dem Versiegen zu stehen.
Was hat Bartolomé Kurzak dann gemacht? Hat sich zwei Tieflader besorgt, wenn er hörte, die Steuerbehörden sind im Anmarsch. Man hat den Leuten das Bier aus der Hand gerissen, den Tresen auf den Sattelschlepper gepackt, alles zusammengepackt und den Park weggefahren. Dann kamen die Steuerbehörden und sagten, ist doch ein Parkplatz, sind doch sogar die Linien eingezeichnet hier, ist doch alles okay. Sind wieder abgehauen, dann kamen die Tieflader aus ihren Verstecken raus und die Party ging tatsächlich weiter.
Und das war die Geschichte, wie aus ein paar Bars auf Rädern einer der größten Biertempel aller Zeiten wurde. Der Megapark. Mit Lichtshow und Videoscreens und tausenden Besuchern jeden Tag. Wenn man nur konsequent genug ist und einfach immer weitermacht, dann kommen die Genehmigungen irgendwann von ganz allein. Ja, na gut, fast von ganz allein, sagt zumindest Ingo Wohlfall.
Hier herrschte die Diplomatie der weißen Umschläge. Hier wurde alles tatsächlich mit Schwarzgeld geregelt. Und so sind diese eigentlich Auswüchse zu erklären. So eine Diskothek wie der Megapark oder Bierkönig sind höchst illegale Gebilde. Die hätten so niemals gebaut werden dürfen, wurden aber gebaut.
Und so haben die beiden Konkurrenten, Tolo Kurzak und Miguel Pasqual, ihre Monumente errichtet. Nur 500 Meter voneinander entfernt. Bierkönig und Megapark.
Die beiden alten Männer, die Rivalen, die Todfeinde, die beide in ihren Türmen hocken und immer sich so gegenseitig anschauen und belauern aus den Türmen heraus.
Sie belauern sich so sehr, dass sie sogar extra kleine Bars neben dem Flaggschiff des jeweils anderen kaufen, um immer alles im Blick zu haben.
Bartolomé Kurzak kaufte das Pancho direkt neben dem Bierkönig, aber nicht, um es zu betreiben, sondern einfach nur, um den Bierkönig mit Anzeigen zu überziehen. Zu viele Menschen im Laden drin, zu laut, whatever. Die Pasquals kauften das Restaurant Don Quixote direkt neben dem Megapark und machten genau das Gleiche. Also was Mallorquiner immer sehr gut hinbekommen, ist eine Lose-Lose-Situation. Ja? Also wenn ich schon verliere, soll der andere auch richtig verlieren. Keiner wurde des Lebens mehr froh.
Auf jeden Fall hatte er dann, wir hatten was neben ihm und er hatte was zwischen uns, weißt du?
Die zwei Türme werden zu Tankern, die gefährlich nahe nebeneinander herfahren. Ein Fehler und es kracht. Und Fehler, die passieren schnell im Eifer des Gefechts.
Jetzt mache ich noch einen Job, weil die Mega-Arena, wo ich nachts um 1:30, 2:30 auftrete, Mega-Arena in Arenal, ist eigentlich der größte Laden mit der größten Bühne. Und die wollen mich unbedingt nochmal haben.
Mega-Arena, Mega-Park, was auch immer. Das war Jürgen Drews. Und Jürgen Drews ist doch einer von Beatrice Schlagerstars. Einer, der im Oberbayern auftritt oder im Bierkönig. Aber doch auf gar keinen Fall im Megapark bei der Konkurrenz.
Und so geschah tatsächlich in einer Nacht 2007 ein Wechsel, der das Oberbayern also fast seiner wichtigsten Künstler beraubte.
Wenn zwei Tanker ineinander rauschen, dann scheint dein Untergang unausweichlich zu sein.
Gut, ich gehe auch mal ganz schnell auf Toilette.
Ja, klar.
Das ist ein bisschen unangenehm jetzt mit dem Mikro.
Gleich, wenn Ingo wieder da ist. Die Zeit bis dahin kann ich natürlich wunderbar nutzen für einen Podcast-Tipp. Der Weltspiegel-Podcast nimmt dich jede Woche mit in ein neues Land und erzählt Geschichten aus der Perspektive der Menschen, die dort zu Hause sind. Wie lebt Indiens Elite zwischen Slums und Palästen? Oder auf welchen Wegen schmuggeln ecuadorianische Banden Drogen in den Hamburger Hafen? In ein paar Wochen gibt's obendrauf sogar eine TV-Doku, die richtig gut hierher passt. Es geht nämlich um Mallorca. Aber nicht um die Könige von Malle, sondern um das Volk der Insel, dem der Tourismus langsam die Luft zum Atmen nimmt. Der Weltspiegel-Podcast, jeden Freitag in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es auch Based on a True Story gibt. Und jetzt ist Ingo wieder da.
Im Jahr 2007 kam der damalige Manager von Jürgen Drews, Kurt Kokus, auf die Insel, um mit Miguel Pascual über das jährliche Engagement von Jürgen Drews zu verhandeln im Oberbayern, wo Jürgen seit Anfang der 80er Jahre sang.
Miguel Pascual allerdings, der ist nicht erreichbar, sagt Ingo.
Über Tage nicht. Und Kurt Kokus erzählte seinen Frust dem Booker vom Megapark. Der kam kurze Zeit später wieder zu ihm zurück und sagte, pass mal auf, wir würden gerne übernehmen Jürgen Drews, Bernhard Brink, Costa Cordalis, Isabel Varell und Tommy Steiner. Und wenn die rübergehen, bekommt ihr von uns Millionen Euro.
Da kam auch die Idee, um eben Kurt Kokus, sein Manager, das Angebot zu machen, dass wir alle Künstler von ihm nehmen zu einem Preis. You cannot refuse.
Die Sänger und Konzerte sind das Fundament des Erfolgs der großen Clubs am Ballermann. Und da jetzt einfach zuzugreifen, jahrelange Beziehungen zu zerstören, das ist mehr als eine Anzeige wegen 10 Dezibel oder 100 Besuchern zu viel.
Und mein Ex ist natürlich durchgedreht. Weißt du, lass mir doch meine Sänger.
Die Sache, die ist was Persönliches.
Ich sehe mich noch mit Jürgen Drews, dass ich ihn eingeladen hatte in die Royal Suites und ihm gesagt habe, das wäre doch deine Bühne hier.
Jürgen Drews, der doch so viele Jahre mit Beatrice zusammengearbeitet hat, der lässt sich jetzt im verfeindeten Club nebenan umwerben.
Und dann sagt mein Ex, hä, was soll das? Er hat bei uns angefangen für 200 D-Mark. Er ist dank uns wieder groß geworden. Niemand wollte ihn. Und jetzt, wo er da ganz oben ist?
Und dann kamen alle rüber, nicht nur Jürgen Drews, sondern auch Costa Cordalis, Toni Schneider und so weiter.
Und so geschah tatsächlich in einer Nacht 2007 ein Wechsel, der das Oberbayern also fast seiner wichtigsten Künstler beraubte.
In diesem Winter hat uns die alle weggenommen. Und dann hat mein Ex gesagt, es reicht's.
Jetzt gibt's ja ziemlich genau zwei Möglichkeiten, wie es weitergehen kann. Rasende Wut und Zerstörung oder Verhandlungen. Und um zu verstehen, was jetzt passiert, schauen wir uns doch mal kurz an, was inzwischen aus dem Ballermann geworden ist. Es ist Anfang der Nullerjahre. war der Ballermann bis in die 80er hinein noch eher so ein Special Interest Ort, ist er jetzt inzwischen zu einer Maschine geworden. Einem Business mit unglaublichen Umsätzen.
Also das ist, würde ich mal behaupten, das umsatzstärkste Etablissement, in dem Alkohol ausgeschenkt wird in Europa. Also es gibt nichts, wo du einen größeren Umsatz generierst. 120 Millionen, vielleicht mehr werden sie dieses Jahr hier machen. Einfach nur mit diesem kleinen Grundstück. Ne?
Ingo meint damit das Jahr 2024. Aber die Größenordnung zeigt, das hier ist inzwischen kein Spiel mehr. Hinter Bierkönig und Megapark stehen inzwischen ganze Unternehmensgruppen mit etlichen Angestellten, Lokalen, Clubs und Hotels. Und 2007, da steht das alles auf dem Spiel. Nach dieser feindlichen Übernahme einiger Schlagersänger im besten Alter.
Darum wurde ja eben Bemühen angestrebt, um zu sagen, hey Leute, so geht das nicht weiter. Und wir machen uns gegenseitig die Preise kaputt.
Hat er sich mit dem Tolo Kosak getroffen, sind sie zum Anwalt, haben eine Liste gemacht, musste ich aufschreiben, wer alle meine Sänger sind. Und die mussten aufschreiben, weil ihre Sänger sind. Und dann haben sie unterschrieben.
Dieses Treffen der Könige der Nacht wird zum historischen Ereignis. Es ist die Geburtsstunde der Liste.
Die Liste ist eine Regelung zwischen Megapark und Bierkönig, die besagt, wenn einer in dem einen Laden auftritt, darf er nie in seinem gesamten Leben nicht im anderen Laden auftreten. Außer es gibt eine Sondergenehmigung oder eine Regelung und Einigung.
Es klingt für mich so, als hätten Miguel Pascual und Beatrice, Tolo und Raja mit der Liste nicht nur eine neue Seite aufgeschlagen, sondern eher so, als hätten sie mit der Liste ein ganz neues Kapitel begonnen. Die Liste wird nämlich ganz offenbar zu einer Art Sakrament des gastronomischen Friedens am Ballermann.
Auf dieser Liste stehen Menschen drauf, die leben gar nicht mehr. Menschen, die vergessen worden sind, von denen man nicht mehr weiß, dass die hier jemals gesungen haben. Aber wenn dein Name da draufsteht, kriegst du ihn eigentlich auch nicht mehr runter.
Und tatsächlich scheint diese Liste, das Duell zwischen den Königen der Nacht, ja, zu beenden. Betrunkene Touristen, die die Party ihres Lebens feiern. Schlagerstars, die genau wissen, wo sie jetzt für immer auftreten müssen, dürfen. Und zwei Bosse, deren Türme jetzt friedlich nebeneinander stehen und Sommer für Sommer Geld drucken. Eigentlich könnte es so doch für immer weitergehen, oder? Es ist ein sonniger Morgen am Ballermann im Jahr 2017. Normalerweise würden hier auf der Straße jetzt noch die Reste des letzten Abends herumfliegen, aber es ist Februar. Und im Februar hat selbst der Megapark geschlossen. Kleine Umbaumaßnahmen sollen dort heute stattfinden. Ein frisches Jahr, ein frischer Tag, ein bisschen neue Farbe. Alles riecht nach Neuanfang. Aber dieser Tag, der könnte sogar noch mehr Neuanfang bedeuten. Denn jetzt gerade bereitet sich ein Spezialkommando auf einen Einsatz vor. Die Frauen und Männer der Einsatzgruppe laden ihre Waffen. Sie steigen in ihre Vans und starten die Motoren ihrer Helikopter. Die Geschichte des Duells zwischen Tolo Kursak und Miguel Pascual, diese Geschichte ist vielleicht vorbei. Aber ruhig bleibt sein Ballermann nicht. Es ist nämlich der Morgen des Tages, an dem Tolo Kursak verhaftet werden soll. In der nächsten Folge von Based on a True Story. Einfach direkt weiterhören. Bevor in der nächsten Folge bei uns auf Mallorca die Handschellen klicken, habe ich noch einen Podcast-Tipp für dich. Nämlich den Podcast Im Visier – Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Uwe Madel und Elvira Siebert schauen auf die Hintergründe spektakulärer Kriminalfälle aus der Hauptstadt und ihrem Umland. Was trieb die Täter an und wie wurden sie überführt? Die beiden Horsts sprechen mit Ermittlerteams, Anwälten und Psychologinnen über Geschichten, die auch die Verbrecherjäger nicht mehr loslassen. Im Visier, jeden zweiten Sonntag in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es auch Based on a True Story gibt.